Wir verlassen heute kurzfristig unsere Textpredigten vom vierten Buch Mose und heute ist eine Themenpredigt dran. Und um ein Haar wäre es eine Moralpredigt geworden, muss ich sagen. Aber der Herr war gnädig und hat mich darauf hingewiesen, dass das lieber so nicht gehen soll. Ich habe die Predigt zunächst überschrieben mit "Wenn die Liebe ernst macht". Nun ist ja immer wieder viel schon geredet worden von der Liebe und ich wollte mir einfach mit euch zusammen Gedanken machen darüber, was das eigentlich heißt. Was bedeutet das zu lieben? Was ist Liebe? Das wird natürlich nicht abschließend sein, denn ich habe schon gemerkt bei der Vorbereitung, ich hätte eigentlich, können wir auch eine gute Reihe davon machen, wenn ich daran denke, wie das Spurgeon von aus kleinsten Passagen ganze Predigtreihen gemacht hat. Da will ich mich nicht um mich einreihen, aber ich möchte euch einfach meine Gedanken dazu mitteilen. Zunächst der Anfang. Da kommt, da wird Jesus gefragt, wie man so leben soll. Und Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 37, sagt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Also du sollst Gott umfassend lieben. Erste Frage an mich, tue ich das? Oder du kannst die Frage auf dich beziehen. Tust du das? So wie es hier steht. Von ganzer Seele, also von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja. Wo kam die Liebe denn her? Wir haben ja hier verordnet, hier steht ja, was wir tun sollen, dass wir Gott lieben sollen mit allem, was wir sind und haben, unseren Nächsten, wie wir uns selbst eben lieben. Wo kommt das denn her? Nun, im Johannesevangelium kommt der bekannte Vers, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er gab seinen eingeborenen Sohn. Johannes 3,16. Deswegen haben wir vorhin das Abendmahl oder das Gedächtnismahl genommen, weil er das getan hat, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Und wenn der gleiche Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 4, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also da haben wir, Gott ist Liebe. Der Ursprung der Liebe, die auch von uns gefordert wird, ist Gott selbst. Denn wir sind sein Ebenbild, wir sind zu seinem Ebenbild gemacht. Werden wir dem gerecht? Ich stelle jetzt ein paar offene Fragen, ich werde das jetzt nicht beantworten, das müsst ihr für euch tun. Und im gleichen Brief, etwas später, schreibt er, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, also Gott. Seine Liebe war zuerst da für die Welt und für uns. Er hat die Welt mit allem geliebt, denn er hat sich ganz geopfert. Und so sollen wir ihn auch, also sollen wir auch ihn lieben. Und Paulus schreibt dann im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 9, lasst die Liebe ohne Verstellung sein. Da haben wir das erste von dem perfekten Bild, das wird so ein bisschen, jetzt kommen so eine Trübung rein. Lasst die Liebe, die Liebe kann durchaus verstellt sein, anscheinend. Sonst würde Paulus das ja nicht schreiben. Die Liebe kann verstellt sein. Wer kennt dieses Sonntagslächeln, wenn man so in die Gemeinde kommt? Vorher noch gestritten mit der Frau oder dem Mann, Kinder waren ungehorsam, verschlafen. Ein kleiner Bügel in den Mund, damit man lächeln kann. Das ist schon ein bisschen verstellen, nicht wahr? Aber generell, die Liebe soll ohne Verstellung sein. Und wie bedeutend, was habe ich mit, hat die Liebe im Verhältnis zu allen anderen Dingen in unserem Leben? Paulus schreibt, wir haben schon mal darüber geprägt, aber das ist schon eine Weile her. Im 1. Korinther Kapitel 13 schreibt er, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte den Glauben und allen Glauben, dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also wenn ich Talent und Eifer habe für eine Sache, zum Beispiel auch für Gott, aber ich bin lieblos dabei, dann ist es nichts. Tatsächlich wortwörtlich nichts. Es hat keinen Wert. Jona konnte weissagen, er war ein Prophet. Aber er ist ohne Liebe nach Nineveh gegangen. Im Gegenteil, er wollte, dass diese Stadt brennt. Und Gott musste ihn zurechtweisen. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen, dann hätte die Liebe nichts, so wäre es mir nichts nütze. Also auch wenn ich das größte Opfer selber bringe, weil ich mein Leben gebe, aber ich mache es aus einem anderen Motiv, vielleicht aus Stolz oder ich lebe in totaler Askese, weil ich mich moralisch überlegen fühle, aber nicht aus Liebe heraus, ist das alles nichts wert. Ich habe keinen Lohn dafür, ich habe auch kein nichts, es kann mir nicht helfen. Paulus schreibt weiter: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Jesus sagt selbst: Größere Liebe hat niemand als der sein Leben lässt für seine Freunde. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Das sind all diese Dinge, die wir auch selber erkennen würden. Wenn jemand sich so verhält, dann sagen wir, der liebt doch mich nicht, wenn er so ist. Sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre. Da haben wir ein wunderbares Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Da haben wir, und es schließt sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer der wohl der Größte unter ihnen sei. Und das ist ja das Ihre, wenn es darum geht, wer bin ich eigentlich? Bin ich nicht mehr als du? Bin ich nicht stärker oder besser? Oder habe ich nicht den höheren Rang im Vergleich zu dir? Und an anderer Stelle sagt Jesus, so soll es bei euch nicht sein. Das ist in der Welt so. In der Welt gibt es Herrscher, die unterdrücken ihre Untertanen, sie nutzen sie aus, sie beuten sie aus, sie tun ihnen Gewalt an, zu ihrem eigenen Vorteil. So sollt ihr nicht sein. Die Liebe lässt sich auch nicht erbittern. Petrus hat den Herrn gefragt: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Bis 7-mal? Ist ja schon viel. Ne? Stellt euch mal vor, jemand tut euch was an, immer mal, also 7-mal das Gleiche und kommt dann an, tut mir leid. Aber kein Lerneffekt. Also schon eine gewisse großzügige Frage. Soll ich 7-mal? Ist okay, oder? Und der Herr sagt, nicht bis 7-mal, sondern bis 77-mal. Also immer. Spüren wir, was Liebe auch kosten kann. Wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, was der Herr auf sich genommen hat, um uns zu retten. 77 Mal, also immer. Wo es immer wieder das Gleiche ist. Vielleicht fällst du immer wieder in der gleichen Sache. Stell dir vor, der Herr hätte gesagt, ja, 7-mal reicht. Die Liebe freut sich, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Der Herr Jesus in der Bergpredigt, ich lese jetzt nicht die ganze Bergpredigt, aber er sagt unter anderem: Liebet eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Er selber hat gesagt am Kreuz: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe rechnet also das Böse nicht zu. Da, ich muss sagen, das ist schwer, oder? Wenn euch jemand Unrecht getan hat, das dann einfach, wenn man es vergeben hat, auch zu vergessen und nicht wieder aufs Trapez zu bringen, wenn es gerade passt. Weil du hast damals gesagt. Ist das schon mal euch passiert? Wahrscheinlich nicht. Bei mir. Mir schon. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Deshalb, ja, freut man sich über Ungerechtigkeit. Es geht darum, dass wenn dich jemand liebt, dann freut er sich nicht, wenn dir böse Dinge gelingen. Wenn du dich mit Bosheit durchsetzt, mit Schummelei oder mit Sünde, wenn Sünde in deinem Leben dir vielleicht einen Auftrieb gibt, sondern sie freut sich an der Wahrheit, nämlich dann, wenn das, was in dir Dunkelheit ist, ins Licht kommt, auch wenn es weh tut, weil sie das dahinter sieht. Das ist wichtig, dass es gut ist, wenn diese Dinge nicht mehr in deinem Leben sind. Auch wenn der Betroffene vielleicht deswegen weinen muss. Aber Ausdruck der Liebe ist, dass man ihm wünscht, dass ein Mensch in diesem Irrtum bleiben muss. Und die Liebe verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ist die Liebe denn naiv? Frage ich euch. Klingt doch so, ne? In der heutigen Zeit, sie glaubt alles. Da kannst du alles erzählen. Sie verträgt auch alles, also immer drauf. Sie hofft alles, sie duldet alles. Ich denke, hier geht es grundsätzlich darum, dass sie duldsam ist. Wir kommen zu anderen Stellen, wo wir merken, die Liebe ist nicht blind, nur dumm in dem Sinne, dass egal was geschieht, egal was jemand tut, dass man die Augen verschließt. Das ist nicht Liebe. Wenn du die Augen verschließt vor den Sünden deines Nächsten, ist es nicht Liebe. Dann ist es Feigheit und Bequemlichkeit vielleicht. Aber nicht Liebe. Wir sollen also Gott lieben. Wie machen wir das denn? Wie lieben wir Gott, habe ich mich gefragt. Lieben ist ja so ein ausgelutschtes Wort. Wird für alles Mögliche gebraucht. Im Johannesevangelium sagt Jesus Christus in Kapitel 14, wer meine Gebote hat und hält sie, also beides, wer sie hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das, was wir schon so oft hier gesagt haben, kann man nur wiederholen. Die Liebe ist eben nicht nur ein bloßes Gefühl der Zuneigung, ein Wohlgefühl in der Nähe des anderen. Damit beginnt sie nicht. In erster Linie ist die Liebe sichtbares und spürbares Verhalten. Wir sehen auch in diesem Vers, wenn wir Gott lieben, ist es nicht vergebens. Denn wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es ist nicht fruchtlos, wenn du den Herrn liebst. Und weiter. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist keine einseitige Sache eines gleichgültigen, kalten Gottes, der einfach nur fordert, dass man sich ihm hingibt. Sondern nein. Er wird uns lieben und wird kommen zu uns. Auch in diesem Leben schon. Aber hier steht, wer mein Wort hält. Nicht wir am schönsten singen. Wir haben also nichts gegen den schönen Gesang. Wir haben ja gerade hervorragenden Gesang gehört. Das hat auch wirklich auch mein Herz berührt. Aber es geht nicht darum, wer am schönsten singen und am lautesten beten kann. Sondern wer das Wort hält. Nicht nur heute, auch morgen. Dann, wenn wir jetzt nicht zusammen sind. Wenn du bei der Arbeit bist oder mit den Kindern oder sonst was. So jemand zu mir kommt und hasst nicht sein, Lukas, Evangelium Kapitel 14. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder und Schwestern und dazu sein eigenes Leben, er kann nicht mein Jünger sein. Hassen ist so ein starkes Wort, so wie lieben. Ich habe meine Predigt dazu gehört, der hat das Wort wörtlich genommen. Also nicht, dass er seine Frau verprügelt hat, aber wirklich, ich habe sie gehasst und es war der Himmel auf Erden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Da eher nicht, nein. Es geht darum, wer hat Vorrang? Wer kann dich von Gott abbringen? Mit einem Wort oder mit irgendwas? Nein, du machst jetzt erstmal das. Du wirst jetzt nicht in die Versammlung gehen, sondern du wirst jetzt Folgendes tun. Du wirst jetzt nicht deinem Nächsten helfen, sondern du wirst Folgendes tun. Wir sollen auch unseren Nächsten lieben. glaubt jetzt nicht, ich habe jetzt alles erklärt, wie man Gott liebt. Ich versuche das etwas schematisch durchzugehen. Wir sollen also Gott lieben mit allem, was wir sind und haben. Mit unserem ganzen Verstand, unserem ganzen Gemüt, was ich vorhin gesagt habe. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Wir haben ja verschiedene Nächste. Müssen wir mal so sagen. Nicht jeder ist uns gleich lieb. Nicht mit jedem kommen wir gleich gut klar. Nicht mit jedem haben wir die gleiche Beziehung. Es gibt den Fremden auf der Straße, der ist für mich anders, muss man ja ehrlich so sagen, als meine Frau. Ich glaube, hier wird keiner dem widersprechen. Ist mir alles egal. Nein, so wird es nicht sein. Wie sollen wir die Nächsten lieben? Das sind alles Dinge, die ihr schon kennt. Aber ihr habt schon vieles gehört, was ihr kennt, was wir gesagt haben. Und doch rede ich immer wieder davon, dass wir uns erinnern sollen daran. Wir haben alle schon mal das Abendmahl genommen und wir nehmen es immer wieder. Und da möchte ich gerne lesen aus Lukas 10, dann den ganzen Abschnitt, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf, um ihn zu versuchen und sprach, also es war nicht mal eine vernünftige Frage, sondern er wollte ihn reinlegen, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du es? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deiner ganzen Kraft und aus deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Recht hast du geantwortet, tue dies und du wirst leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das auf und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber. Die zogen ihn aus, versetzten ihm Hiebe, liefen davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester auf jenem Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er auf der gegenüberliegenden Seite weiter. Gleicherweise kam aber auch ein Levit, der an den Ort gelangt war. Als er kam und ihn sah, ging er auf der gegenüberliegenden Seite vorbei. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, war er von Barmherzigkeit gerührt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Er setzte ihn auf sein eigenes Lasttier und führte ihn in seine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, als er fortreiste, zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Trage Sorge für ihn. Und was du darüber hinaus aufwenden wirst, werde ich dir erstatten, wenn ich zurückkomme. Wer also von diesen dreien scheint dir der Nächste dessen geworden zu sein, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der, welcher das Erbarmen an ihm tat. Also sprach Jesus zu ihm: Gehe hin und tue du auch gleicherweise. Ihr kennt das. Das ist in der Kinderstunde, diese Geschichte ist allgegenwärtig. Und ein Gesetzeslehrer, also einer vom Volk Gottes, fragt Jesus: Ne, wer ist denn mein Nächster? Und der Jesus bringt im Grunde einen Skandal auf. Er sagt: Die zu dir gehören, die Geistlichen, die von sich selber sagen, dass sie Gott kennen und ihn lieben. Wir haben ja gerade darüber geredet, wie wir leben sollen. Was tun die? Die gehen vorbei bei ihrem Bruder. Das war ein Jude, der da lag. Sie gehen ihm vorbei. Sie wollen nicht helfen. Ihre kultische Reinheit ist ihnen wichtiger. Er könnte ja tot sein. Ne? Also wenn sie ihn anpacken, dann ist der Sabbat gelaufen. Sie gehen vorbei. Ich habe nichts gesehen. Und dann kommt ein Feind, das waren ja keine Freunde, die Samariter und die Juden, und der erbarmt sich. Also der nicht zum Volk Gottes gehört, erbarmt sich über einen, der zum Volk Gottes gehört, und die zum Volk Gottes gehören, tun es nicht. Das ist ein Skandal. Und wenn schon ein, ich sag mal Ungläubiger, jemand, der Gott nicht kennt, das kann, sich über einen Fremden erbarmen, wie viel mehr sollen das doch die Gläubigen tun? Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 12 steht: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr auch ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Liebe ist Handeln. Das Sprichwort im Deutschen ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ne, das kennt ihr bestimmt auch. Ist ein bisschen die negative Verkehrung. Da geht es nur um passiv. Also ich soll niemandem was Böses tun, dann tut mir auch keiner was Böses. Jesus geht hier weiter. Das, was du willst, dass man dir tut, nicht, dass man nur unterlässt, sondern was man dir tut, das sollst du auch tun. Du kannst nicht erwarten, dass man dir Gutes tut, wenn du selber nichts Gutes tust. Der Apostel Paulus schreibt im 5. Kapitel des Epheserbriefs auch einen Skandal, für die heutigen Ohren zumindest. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Dafür kann man schon in der Öffentlichkeit zerrissen werden für diese Aussage. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Wie nun auch die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat. Auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst, die Gemeinde, herrlich darstelle, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Ebenso sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Also wie gesagt, wenn wir heute das lehren und bestimmte Personen hören zu, dann werden sie empört sein. Undenkbar. Undenkbar in manchen politischen Kreisen vor allen Dingen, so etwas zu sagen. Aber auch in manchen Gemeinden ist das doch heute undenkbar geworden. Einfach was hier steht, Gottes Wort auszusprechen, ist undenkbar geworden. Aber hier steht, wie der Mann die Frau und die Frau den Mann lieben soll. Es ist für keinen von beiden ein Freibrief, irgendwas zu tun. Sondern es ist die Ordnung, die eine große Abhängigkeit zum Ehepartner herbeiführt. Man ist voneinander, weil man ein Fleisch auch ist, völlig voneinander abhängig. Ich bin darauf angewiesen, dass ich meine Frau mir unterordne. Und meine Frau ist darauf angewiesen, dass ich sie liebe, wie Christus die Gemeinde. Jeder möge sich selbst fragen, ob das immer so gelingt. Ebenso sagt es aber auch, dass es eine gewaltige Verantwortung ist, wenn man heiratet. Weil man so sehr voneinander abhängt. Jedes leichtsinnige Spiel mit Gefühlen verbietet sich von selbst. Und dann kommt ein Vers, den habe ich lange Zeit, nun ja, vielleicht so sehr einseitig gelesen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erweckt sie zur Erziehung und Ermahnung des Herrn. So lieben wir unsere Kinder. Und das ist der Punkt. Ich habe manchmal an meinen Vater gedacht. Aber als ich selber Vater geworden bin, habe ich den Vers anders gelesen. Nämlich die Verantwortung, die mir obliegt. Nicht nur ein Vorwurf, der da steht. Ich bin zum Zorn gereizt worden, ohne Frage. Aber wie mache ich es, dass ich meine Kinder nicht zum Zorn reize? Dass ich sie nicht wegjage vom Herrn durch mein Vorbild, durch mein Verhalten. Dass sie irgendwann zu mir sagen, du alter Heuchler. Darum geht's doch. Wenn ich meine Kinder liebe, dann versuche ich sie mit meinem Leben zum Herrn zu führen, nicht nur mit Worten. Es gibt diesen Spruch im Englischen, do as I say, not as I do. Mach, was ich sage, ahme nach, was ich sage und nicht, was ich tue. Das ist Heuchelei. Die Sprüche auch im Alten Testament, Sprüche 22, bilde ein Kind so aus, wie es gehen soll. Also, wie es richtig ist. Und wenn es alt wird, wird es davon nicht abweichen. Wir haben eine große Verantwortung. Und vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr Kinder habt, wie leicht es doch ist, dass das Kind eben ja, nicht so ausgebildet wird. Es ist keine Liebe, wenn man das Kind frei laufen lässt. Es ist aber auch keine Liebe, wenn man das Kind übermäßig hart anfasst. Die Schrift fordert von dem Gläubigen, dass er sich um sein eigenes Haus sorgt. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Aber wenn jemand nicht für sich selbst und besonders für sein eigenes Haus sorgt, hat er den Glauben geleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Was geschieht denn mit den Ungläubigen? Und dann bist du schlimmer. Es fängt bei mir zu Hause an. Mein Lieben, wie ich Gott und den Nächsten liebe, fängt bei mir zu Hause an. Nicht, wie ich hier vielleicht auf der Kanzel stehe und etwas rede. Zugegeben, ich kann einigermaßen frei reden. Das ist eine Frage der Übung, vielleicht auch ein Stück weit eine Gabe. Aber darauf kommt es kommt darauf an, wie ich zu Hause bin. Gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was ich sage, hier auf der Kanzel, und dem, wie ich zu Hause meine Kinder anleite oder wie ich mit meiner Frau umgehe? Ja, leider ja. Nicht 1:1. Und bevor ihr Steine aufhebt, schaut euch in euer Leben. Diese Predigt ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es geht um die Liebe. Ja, natürlich geht es um die Liebe. Aber die Liebe fordert auch Dinge. Und die Liebe ist nur dann auch da, wenn ich nicht gleichgültig bin in meinem Herzen. Matthäus 15,4. Denn Gott gebot und sprach: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater und Mutter verflucht, der soll sterben. Wer verflucht schon seine Eltern? Gibt es auch. Ja. Aber den Groll in deinem Herzen wegen irgendwelchen Dingen. Kennt ihr den Spruch, jetzt werden sie wunderlich? Habt ihr das schon mal selber gesagt? Ich habe ihn schon gehört zumindest. Und damit fängt es doch an. Die Sprüche, Kapitel 1, Vers 8. Mein Sohn, höre die Anweisung deines Vaters und verlasse nicht das Gesetz deiner Mutter. Hört auf eure Eltern. Natürlich, es ist schwierig, wenn die Eltern ungläubig sind, es ist schon ein Stück weit was anderes, aber dass wir sie ehren und dass sie uns aber auch, dass wir sie schon auch daran, dass wir sie anhören, dass wir nicht alles verwerfen, dass wir nicht alles wegschieben, was sie sagen. Auch wenn sie vielleicht unbequem werden, gehört dazu. Jetzt kommt was Praktisches. Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen, denn dies ist dem Herrn wohlgefällig. Das werde ich meinen Kindern jeden Tag jetzt sagen. Das ist ja gar nicht, geht ja gar nicht um mich, aber ihr wollt doch dem Herrn gefallen, oder? Ja, auch die Kinder sind gefragt. Das ist das Spiegelbild, dass man seine Eltern achten soll. Epheser auch, Epheser 6. Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches ist das erste Gebot mit Verheißung. Welche Verheißung ist es denn? Eine Quizfrage. Wer hat das vor Augen? Welche Verheißung ist dabei? Ehre Vater und Mutter, 10 Gebote. Auf dass du lange lebst in deinem Land, das der Herr dir gibt. Ja, und dann kommen wir aber zu der Liebe, und wo es mir heute ein bisschen mehr gehen soll, die Liebe untereinander, unter den Geschwistern in der Gemeinde. Ich habe das Privileg, dass ich auch Glaubensgeschwister, meine Glaubensschwester zu Hause habe, meine Frau nämlich. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber in der Gemeinde. Der Herr Jesus sagte einmal, dass wir sollen einander lieb haben, wie ich euch liebe. Johannes Evangelium Kapitel 15. Gott liebt uns, wie ich schon sagte, und deshalb sollen wir mit den Brüdern und Schwestern ebenso umgehen. Das ist sowohl Gottes Gebot, als auch ein praktischer Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Also auch damit liebe ich Gott, wenn ich, wie gesagt, meinen Nächsten liebe, denn das ist sein Gebot. Ich liebe ihn, wenn ich seine Gebote halte. Das geht also, wir dürfen das also nicht so scharf trennen. Johannes Kapitel 5, Kapitel 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das ist also ein Ausweis der Jüngerschaft, der Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Dass man erkennt, auch Außenstehende erkennen, dass wir uns lieben. Wenn wir jetzt uns das Gegenbeispiel anschauen, was passiert denn, wenn man das nicht erkennen kann? Wenn jetzt Außenstehende hierher kommen und nicht erkennen können, dass wir uns lieben. Was ist dann? Kolosser, einander zu verzagen, einander zu verzeihen. Wenn jemand gegen einen stritt, so wie Christus dir verziehen hat, so tut auch ihr es. Wir hatten das schon mit dem Verzeihen. Ist von der Bibel her ein Muss, einander zu verzeihen, und doch, wie schwer ist es? Hast du Groll in deinem Herzen gegen einen Bruder oder eine Schwester? Dann tu was dagegen. Ihr Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18. Also nicht nur mit Worten, ach, wie schön, dass du da bist, sondern wirklich echt, dass man es sehen kann. Es geht nicht nur um Worte und um Gefühle. Und mit der Wahrheit. Die Wahrheit auszusprechen, die Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu fordern, ist Liebe. Wenn ich jemanden immer seinen Irrtum laufen lasse, liebe ich ihn nicht. Gott lässt dich auch in deinem Irrtum nicht laufen. Er geht dir nach. Und so sollen auch wir, wenn wir einander lieben, uns in unseren Irrtum nicht einfach stehen lassen. Wir sollen natürlich einander in gewisser Weise stehen lassen, aber wenn ich sehe, dass meine Schwester, mein Bruder sich in einem Irrtum befindet, soll ich dem nachgehen? Dann habe ich meinen Bruder gewonnen, wenn er auf mich hört. Erster Petrusbrief. Und machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe und habt einander inbrünstig lieb aus reinem Herzen. Ich muss euch sagen, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich immer wieder gefragt, was erfüllst du eigentlich davon, von diesen doch sehr klaren Forderungen. Ungefärbte Bruderliebe, inbrünstig lieb aus reinem Herzen. Was ist das für ein Anspruch? Wie der erste Johannesbrief. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wenn du liebst, dann bist du von Gott geboren und kennst Gott. Wenn du nicht liebst, was bist du dann? Erster Johannesbrief, Kapitel 4. Niemand hat Gott jemals gesehen. So wie wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist völlig in uns. Wir sollen einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Das ist eine Bedingung dafür, dass Gott in uns bleibt. Wenn die Liebe schwindet in uns, dann wird auch Gott in uns nicht bleiben. Sind hierhin bisher alle einverstanden? Liebe ist doch was Schönes. Wie ist es aber nun mit der Liebe unter den Geschwistern? Wie ist es, wenn die Liebe ja irgendwie nicht mehr da ist, gefühlt zumindest, wenn sie erkaltet oder wenn sie nur noch Theorie ist? Wer sagt denn, nein, ich liebe die Geschwister nicht? Das macht ja keiner. Wie ist es, wenn es Uneinigkeit oder auch Streit gibt? Auch das hat es schon gegeben, auch bei uns. Was sagt die Bibel darüber, wie gesagt, wenn die Liebe nicht mehr da ist, wenn sie schwächelt? Wie ein Streit stattdessen vorherrscht. Was sagt die Bibel über Streit? Die Bibel sagt, die Reden des Toren stiften Streit und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Das heißt nicht, dass wir jemanden verprügeln sollen, aber es ist offensichtlich die Folge irgendwann. Vertreibe den Spötter, so nimmt der Streit ein Ende und das Zanken und Schmähen hört auf, als Sprüche. Es packt einen vorüberlaufenden Hund bei den Ohren, wer sich in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Stell dir das mal bildlich vor. Ein richtig großer Hund und du hast nichts mehr zu tun, als sehen, hier komm, mal gucken, was dann passiert. Zum Glut braucht es Kohlen und zum Feuer Holz und um Streit anzufangen einen zänkischen Mann. Aufgeblasenheit verursacht Streit. Übrigens, wir haben es auch vorhin gelesen, die Liebe bläht sich nicht auf. Aufgeblasenheit und Liebe vertragen sich offensichtlich nicht so gut. Aufgeblasenheit verursacht Streit, wer aber auf den Herrn vertraut, wird reichlich gesättigt. Also auch schon im Alten Testament wurde Streit als großes Problem erkannt. Gott hat damals schon davor gewarnt. Seid friedfertig, streitet nicht und schon gar nicht über unnützes Zeug. In der Apostelgeschichte gab es auch einen Streitfall. Apostelgeschichte 15, ab Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten, also Paulus und Co., und berichteten, also Paulus und Barnabas, und berichteten, wie vieles Gott mit ihnen getan habe. Es standen aber etliche von der Sekte der Pharisäer. Sekte steht hier nicht zum Spaß. Sekte der Pharisäer, welche gläubig geworden waren, auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Also eine Gruppe, die hat irgendwas reingebracht und hat Forderungen gestellt. Und so muss es sein. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Als sich nun viel Streit erhob, also es war nicht nur eine Diskussion über Glaubensfragen, sondern es war Streit da, also was nicht gut ist, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen unter euch die Wahl getroffen hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollen. Und Gott, der Herzenskündiger, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist verlieh, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er durch den Glauben ihre Herzen gereinigt hatte. Was versuchet ihr nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger leget, welches weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Denn durch die Gnade des Herrn Jesus Christus glauben wir, gerettet zu werden, auf gleiche Weise wie jene. Im Titusbrief steht, einen sektiererischen Menschen weise ab nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung. Auch das ist Liebe. Es ist Liebe zum einen für die Gemeinde, wenn jemand kommt und die Gemeinde spalten will durch sektierisches Verhalten. Da steht, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das steht auch nicht zum Spaß da, sondern es ist nötig. Es ist aber auch Liebe gegenüber demjenigen, den man nicht in seine Irre laufen lässt, sondern den man zurechtweist und meinetwegen auch abweist. Aber auch das ist unser Auftrag. In Liebe, dass die Unwahrheit oder auch spalterische Tendenzen nicht zu dulden, sondern auch in Liebe, aber gegen sie vorzugehen. Der Herr fordert das von uns. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, lesen wir, wenn jemand anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und an die Gottesseligkeit entsprechende Lehre, so ist er aufgeblasen, also aufgebläht, liebt nicht und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgezänk, woraus Neid, Hader, Lästerung, böse Angewohnheiten entstehen. Zänkereien von Menschen, welche verdorbenen Sinnes und der Wahrheit beraubt sind und die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle halten, von solchen halte dich ferne. Auch im gleichen Brief zuvor, die törichten und unziemlichen Streitfragen aber meide, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Und im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nicht nach Menschenweise? Wie schätze ich mich da ein? Wie schätzt du dich ein? Wie schätze ich mich ein? Gibt es Lästereien? Gibt es Tendenzen, Recht behalten zu wollen um jeden Preis? Kann man nicht zurückstecken? Ist man unnachgiebig? Ist man pingelig bei anderen, was sie so sagen? Denkt man erst das Negative? Legt man es also, legt man negativ aus, was andere gesagt haben? Wie gehe ich mit Streit um, wenn er aufkommt? Versuche ich Streit zu schlichten? Oder springe ich mit dazu, zu einer der Parteien, und dann geht es erst richtig los? All diese Dinge sind lieblos. Wer das tut, hat die Liebe nicht. Oder ist in Gefahr, sie zu verlieren. Wer streitet, wer spaltet, wer lästert, wer nur warme Worte übrig hat, aber keine Taten für seine Geschwister, er hat die Liebe nicht. Nun ist diese Gemeinde ein Beispiel dafür, dass wir einander durchaus helfen. Das ist sehr schön. Ihr versteht vielleicht die Tendenz, also wenn ich nur das gebracht hätte, es wäre diese Moralpredigt geworden. Mir geht es aber darum, Gott will, dass wir einander lieben. So wie er uns geliebt hat. Das ist ein Gebot und eine Voraussetzung, dass er uns liebt. Dass er zu uns kommt und uns Wohnung machen will. Und wenn du vielleicht Leere in deinem Herzen hast oder Sehnsucht hast nach Gott und wo ist er denn? Ich spüre das nicht mehr und die Freude ist nicht mehr da. Und das, was mal alles ausmachte in mir, dieser Eifer für Gott. Morgens bin ich aufgestanden und hätte fast die Bibel aufgefressen vor Freude. Und das ist nicht mehr da. Warum nicht? Könnte es sein, dass es in irgendeiner Form an meiner eigenen Liebe mangelt? Der Wunsch, bei den Geschwistern zu sein. Die Freude an ihnen. Das eben nicht dominiert, ja, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Mein Aufruf hier ist, ernst zu machen. Und Gott hat mit seiner Liebe ernst gemacht. Und jetzt möchte ich diese Predigt noch den Titel noch umdichten. Mach du ernst mit der Liebe. Mach wieder neu ernst mit der Liebe. Wenn du merkst, dass etwas in dir fehlt, mach neu ernst. Bitte den Herrn auf Knien, wenn es sein muss, darum. Dass er dir hilft, wieder zu der Liebe zu Gott und zu den Menschen zurückzukehren. Amen.